Wir waren stehen geblieben an dem Punkt, in dem wir also England und die englische Entwicklung näher in den Zusammenhang, der hier eine Rolle spielt, hineinnehmen. Ich sagte, dass ich dabei ausgehen wollte von Bacon und Thomas Hobbes, um damit den gesamten Stand des erreichten Bewusstseins in England hier anzuzeigen und dann übergehen zu Wallace und Owen und zu zeigen, welche Konsequenzen aus diesem Stand des Bewusstseins immerhin in einigen Ansätzen für die pädagogische Entwicklung gezogen worden sind, auch wenn sie sich so nicht realisiert haben in England, aber Ansätze, die erst im 19. und 20. Jahrhundert dann zur vollen Austragung und zum vollen inhaltlichen Begreifen kommen, nämlich der Verbindung von Bildung und Produktion, ein Gedanke, der in England zum ersten Mal dann zur Reife gelangt ist, zu einer frühen Reife gelangt ist. Und dass ich mich dann Frankreich und dann der besonderen deutschen Situation während der Aufklärung zuwenden wollte. Und hatte auch einiges gesagt, ganz kurz skizziert, über die Verschiedenartigkeit der Entwicklung von institutioneller Bildung in England, Frankreich und Deutschland. Und ich möchte ganz kurz nun etwas über den wirtschaftlichen Stand Englands im 17. Jahrhundert sein, der neben Holland der fortgeschrittenste wirtschaftliche Stand gewesen ist, das heißt die Entwicklung der Produktivkräfte, die in England wesentlich weiter vorangetrieben war, wenn man Holland ausnimmt, aber Holland das deswegen, obwohl es einen noch weiter vorgetriebenen Reifegrad auf dem Gebiet des Handels gehabt hat, als Handelsnation, wiederum diese Entwicklung unter bestimmten kommerziellen Grenzen vollzogen hat, das heißt keine Entwicklung von Industrie, sondern eine auf den Handel begrenzte Entwicklung. Und insofern ist die englische Situation für die fortgeschrittene bürgerliche Ökonomie noch entscheidender, unabhängig von der Bedeutung, die England ohnehin hat. Das heißt, im 17. Jahrhundert, um nur einige Stichworte zu sagen, und dann gehe ich zu Bacon über, zu Francis Bacon, hat sich also die Kapitalisierung oder die Verwandlung von Boden zu Kapital in England in einem sehr hohen Grade bereits vollzogen. Die Loslösung also von alten patriarchalisch-feudalistischen Bedingungen ist in England am weitesten fortgeschritten. Der Boden wird gehandelt, Arbeit ist bereits in einem hohen Grade zur Ware geworden, in einem so hohen Grade zur Ware geworden, dass die Hälfte der englischen Bevölkerung Anfang des 17. Jahrhunderts Lohnempfänger sind, die Hälfte der Bevölkerung Englands, und wenn man die Heimarbeit und die Verlegerindustrie mitrechnet, bereits 2/3 der arbeitenden Bevölkerung Englands zu Beginn des 17. Jahrhunderts Lohnempfänger sind. Der Lohn bereits weitgehend auf einem und über einen nationalen Markt gebildet und festgelegt wird. Das heißt, der Abstraktionsgrad der Gesellschaft sehr weit fortgeschritten ist. Wenn wir gleichzeitig in England seit der Königin Elisabeth und vor allen Dingen dann im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts einen dauernden Staatsinterventionismus haben, um diesen Prozess der ursprünglichen Akkumulation von Kapital, der sich in England vollzieht, zu steuern und ihn nicht völlig dem Chaos zu überlassen. Die Marktbedeutung ist also sehr weit fortgeschritten und vielleicht in der Gesamtsituation, der ökonomischen Gesamtsituation Englands noch einiges Ergänzende, was ich kurz vorlesen will, und zwar aus der Einleitung zu der Utopie von Francis Bacon, Nova Atlantis, Neues Atlantis. Atlantis war die versunkene Insel, die im Bewusstsein der Menschen eine sehr große Rolle spielte, von Kogan Bernstein. In dieser Einleitung zu der Utopie von Francis Bacon sind einige sehr gute Hinweise auf den industriellen Stand Englands im Rahmen dieser bereits sehr abstrakten Marktordnung, die wir dort vorfinden. Und dazu wollte ich kurz etwas vorlesen. Es hat sich herausgestellt, weil bei Bacon, in Bacons Utopie, diese Utopie ganz wesentlich in einem Inselvolksbild, ich komme gleich noch darauf zurück, dass eine hochgradige arbeitsteilige Organisation von Produktion entwickelt hat und mit dieser arbeitsteiligen und kooperativen Produktion den Wohlstand aller erwerben will und sichern will, und dass diese Produktion, die dort bei Bacon in der Nova Atlantis dargelegt wird, bereits weithin auch realen Gegebenheiten der englischen Entwicklung entsprochen hat. Wie sich herausgestellt hat, handelt es sich um eine Industrie, vor allem um die Hüttenindustrie bei Bacon, die metallverarbeitende Industrie, die Glasindustrie und eine Reihe von Produktionszweigen, die mit der Rüstungsindustrie verbunden sind. Alle diese Produktionszweige sind nicht zufällig bei Bacon genannt, sondern es handelt sich um jene neuen Produktionszweige, die zu Bacons Zeit in England im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen. Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, bis zum Ende der Regentschaft Heinrich des 8., das ist sicherlich ein Begriff, der die gebratenen Hühner gegen die Wand warf, nicht? War England in industrieller Hinsicht ein rückständiges Land. Er brachte seine Geliebten immer um. Er ging in den Tauber gehen, dann sehen Sie daran noch einige Erinnerungskarten an Anna Boleyn und so, die daran glauben mussten. War England in industrieller Hinsicht ein rückständiges Land. Die Entwicklung der Schwerindustrie, insbesondere der Hüttenindustrie, setzte um diese Zeit ein, und zwar in einem so raschen Tempo, dass England hinsichtlich dieser Industriezweige bereits in den 40er Jahren des 17. Jahrhunderts zu Beginn der englischen Revolution also auf einem der ersten Plätze in Europa vorrückt. Diese Veränderung im wirtschaftlichen Leben des Landes trat besonders stark zwischen den Jahren 1575 und 1620, also der Zeit des Lebens von Francis Bacon, in Erscheinung. Um diese Zeit ging ein auffallender Wechsel in den Maßstäben und im Umfang der wirtschaftlichen Unternehmungen vor sich. Unter den Produktionszweigen dieser Periode nahmen die Förderung von Steinkohle, Eisen, Zinn, Kupfer und selbst das nämlich die Tuchindustrie. Die Tuchindustrie ist dabei außerordentlich wichtig. Die Tuchindustrie ist eine der Industrien, die im bürgerlichen Aufstieg eine ganz entscheidende Rolle spielen und konzentriert in Flandern und in England. Und es kommt also zu einer außerordentlich scharfen Konkurrenz zwischen Flandern und England. Eine Konkurrenz, die England schließlich gegenüber Flandern gewinnt und auf eine ökonomiegeschichtliches bemerkenswerte Art und Weise gewinnt, weil in dieser Konkurrenz mit der flandrischen Tuchindustrie in England die sogenannten Encroachments durchgeführt werden, das heißt die Umwandlung von Ackerland, klar von Kleinbauern und Pächtern, in große Weidegebiete, um auf diese Weise die Produktion von Wolle zu steigern. Und gleichzeitig mit diesen Encroachments, weil das natürlich eine viel weniger arbeitsintensive Tätigkeit ist als die Bebauung des Bodens, werden gleichzeitig riesige Proletariermassen für die entstehende englische Industrie freigesetzt. Eisen, Zinn, Kupfer und selbstverständlich die Tuchindustrie, die auch weiterhin der Hauptreichtum des Landes blieb, einen weit wichtigen Platz ein. Stürmisch begann sich die Steinkohlenindustrie zu entwickeln. Vom Beginn des 17. Jahrhunderts an wird die Kohle eine der Hauptressourcen Englands. Immer stärker beginnt sich der Gedanke durchzusetzen, dass Kohle und Eisen der wirkliche Schatz Englands sind. Eisen und Gold ist die Grundlage der Macht Englands, erklärte Bacon in einer seiner Reden im Unterhaus. Und er geht dann darauf ein in der Einleitung, in einem wie starken Maße die Steinkohlenindustrie bereits in ihrer Förderung gesteigert werden kann. Dieses Wachstum der Industrie war auf bestimmte Weise mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technik verbunden. Man muss jedoch noch einen Umstand in Berechnung ziehen. Die Wirtschaftshistoriker stellen fest, dass obwohl sich die Steinkohlenindustrie schneller als die anderen Industriezweige entwickelte, dies jedoch keine isolierte Erscheinung im Prozess der frühen kapitalistischen Entwicklung Englands ist. In den 100 Jahren von 1550 bis 1560 ist die Gewinnung von Zinn, Blei und Kupfer auf das 6- bis 8-fache gestiegen. Die Glas- und die Salzindustrie wachsen ebenfalls in dieser Zeit, wenngleich weniger schnell als die Kohlenindustrie. Und er geht dann darauf ein, sagt charakteristisch, dass alle diese neuen Industriezweige Produktion des neuen kapitalistischen Typs waren und sich im Prozess der kapitalistischen Umgestaltung befanden. Sie waren in Form von Manufakturen organisiert und die führende Rolle spielten in ihr die erstarkende Bourgeoisie und der verbürgerlichte Adel. Letzteres ist außerordentlich wesentlich, ich habe das im Zusammenhang mit den englischen Public Schools gesagt, wie Bürgertum und Adel dann gemeinsam in diese industrielle Entwicklung einsteigen. Und dann schließlich der Gedanke, die gesamte Produktionsbasis der Gesellschaft mit Hilfe von Wissenschaft und Technik umzugestalten, war allgemein und stellt auch die zentrale Idee in der Baconschen Utopie dar. Wenn wir also jetzt auf Bacon eingehen, dann deswegen und auf Thomas Hobbes, um an zwei Beispielen zu zeigen, wie das, was man unter Aufklärung und extra definieren kann, hier bereits einen sehr hohen und weit entwickelten ideologischen Stellenwert gewinnt und wie dieses gleichzeitig wiederum nur möglich ist angesichts verhältnismäßig weit entwickelter Bedingungen. Andererseits aber, und das werden wir sehen, diese ersten großen Fassungen zusammenhängend aufklärerischen Denkens, nicht nur mit Restbeständen noch über Bacon in das Mittelalter zurückreichen, sondern wie bei Thomas Hobbes bereits seit dem Prozess der entstehenden kapitalistischen Gesellschaft übergreifen und zu Formulierungen kommen, die im Grunde heute erst übersetzbar sind. Dasselbe ist mir gerade deutlich geworden, weil wir über diese Frage ja gesprochen haben. Es läuft bei mir eine Doktorarbeit über Bildungstheorie bei Marx, die aus dem Gesamtwerk, nicht etwa nur aus den Frühschriften oder nur aus dem Kapital, sondern aus dem Gesamtwerk von Karl Marx herausentwickelt wird. Und auch daran, weil wir dieses Problem im Zusammenhang mit dem Mittelalter besprochen haben, wird deutlich und ist auch mir deutlich geworden, wie der Begriff, der hier vom Kapital etwa gefasst wird, keineswegs sich auf die Situation des 19. Jahrhunderts vorbezieht, die noch durch und durch anachronistisch besetzt ist mit Relikten vorhergehender Jahrhunderte. Das heißt, die Logik des Kapitals überhaupt noch gar nicht zur Reife gebracht hat, sondern wie ein ganz wesentlicher Teil dieser Begriffe überhaupt erst übersetzbar ist auf einen Zustand, in dem sich diese Logik zur Reife gebracht hat, wie also auch hier der Begriff auf der einen Seite erst unter bestimmten empirischen Bedingungen entstehen kann, auf der anderen Seite aber eine Selbstständigkeit entwickelt, auf dem Hintergrund unvollkommener empirischer Bedingungen, die in ihrer vollen Inhaltlichkeit erst auf eine sehr viel spätere Zeitperiode voll übersetzbar wird, weil die Zeitperiode, in der dieser Begriff entsteht, selber noch viel zu durchbrochen ist und viel zu sehr in einem Anfangsentwicklungsstadium gefasst ist, um diesen Begriff voll abzudecken. Und genau das Gleiche haben wir auch, wenn wir uns die ersten großen Formulierungen von Aufklärung im Englischen denken, die nun den Säkularisierungsprozess der menschlichen Vernunft voll durchlaufen haben. Ein Prozess, der hier nun ganz deutlich in Erscheinung tritt. Bacon selbst, auf den ich hier eingehen will, kurz, lebte von 1561 bis 1626. 1561 bis 1626 und was für ihn gilt, gilt auch für Thomas Hobbes, dass beide primär keine Gelehrten waren, sondern Personen des öffentlichen Lebens mit einem außerordentlichen politischen Einfluss, als Großkanzler des Englischen Reichs und diese Positionen also entwickelt worden sind im Gleichklang mit bedeutenden politischen Positionen, die die Autoren selber innehatten. Die Trennung des Gelehrten von den Menschen des politischen Handelns ist ohnehin in früheren Epochen auch natürlich in arbeitsteilig noch nicht so differenziert entwickelten Epochen seltener, als sie dann im 18. und 19. Jahrhundert wird. Wo bereits die Voraussetzungen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung die Ausübung beider Funktionen immer schwieriger machen. Nun, wir sind dieses Mal mit etwas Verzögerung in die Dinge eingetreten. Schade, ja.